Tja, aber wenn man das nicht wahrnimmt, wenn man das nicht wahrnehmen möchte, wir feiern heute Abend mal. Und was wir gerade eben schon von den Mammutbäumen lernen konnten, ist, dass es auf die Gemeinschaft, auf das Zusammenhalten, auf das Miteinander, das Füreinander ankommt. Jesus berichtet uns von einem Abendmahl oder einem Gastmahl. Das war jetzt nicht primär auf das Abendmahl gemünzt, aber das passt schon, wo er einlädt. Heilig, heilig ist der Herr, kommt her. Und die kommen nicht. Wir wollen das mal anschauen. Lukas 14 lesen wir davon, ab Vers 16. Lukas 14, 16 bis 24. Lukas 14, ab Vers 16. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Und Jesus sagt dort: Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seine Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen: Kommt, alles ist vorbereitet. Aber auf einmal hatte jeder eine Ausrede. Der eine sagte: Ich habe gerade ein Grundstück gekauft, ich muss es unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagt, es geht leider nicht, ich habe mir 5 gespannte Ochsen angeschafft. Die muss ich jetzt erst einmal inspizieren. Ein dritter entschuldigte sich und sagte, ich habe gerade erst geheiratet. Ich kann nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig und sagte, geht gleich auf die Straßen und die Gassen der Stadt und holt die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast, aber es sind immer noch Plätze frei. Dann geht hinaus auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden, aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Stell dir vor, es ist Abendmahl und keiner geht hin. Stell dir vor, der Herr lädt zu Tisch, aber ich bin ja so beschäftigt. Die geladenen Gäste, die kamen nicht. Ich habe ein Grundstück gekauft, Immobiliengeschäfte, da muss man heutzutage dranbleiben. Da kann man nicht einfach so das auf den übernächsten Tag verschieben. Wisst ihr, wie die Preise steigen? Da muss man dran sein. Und gerade heute hatte vielleicht der Makler Zeit. Und der andere sagt, Vers 19, es geht nicht, ich habe mir 5 gespannte Ochsen geschafft. Weißt du, wie viel PS die haben? 450 mindestens. Und neue Alufelgen haben sie auch noch bekommen. Die muss ich erstmal bestaunen, ansehen. Und der dritte sagt, ich habe doch gerade erst geheiratet. Kannst du nicht verstehen, dass ich da Besseres zu tun habe? Klingt ein bisschen interessant. Allerdings, ihr habt schon gemerkt, ich habe versucht, das ein bisschen zu modernisieren. Die Eheleute, frisch Verheirateten, die mussten nicht zum Militärdienst gehen. Ein Jahr lang hatten sie frei. Offensichtlich haben die das so interpretiert, dass sie sagten, wir brauchen gar keinen mehr. Wir haben doch uns. Wozu muss ich mich jetzt um Freunde, um Nachbarn, um andere kümmern? Was interessiert mich die anderen? Und wenn ich meine 5 Ochsen gespanne, meinen Sportflitzer, meinen neuen Audi, was auch immer, ich feiere Audi, das sind echte Werte, da kümmere ich mich drum. Na, der wird immer poliert und vorgeführt. Das gibt's. Das ist gar nicht so selten, dass die Menschen andere Dinge in den Vordergrund rücken. Wenn man das so im ersten Abschnitt liest, dann habe ich erst gedacht, was ist denn daran so Negatives? Der eine hat seinen Beruf, der andere hat seine Familie, das sind doch wichtige Dinge. Aber sind diese Dinge tatsächlich so wichtig, dass sie mich von der Gemeinschaft mit Gott und mit meinen Mitmenschen abhalten? Ja. Ich glaube, dass Jesus hier nicht eine gesunde Familie oder ein vernünftiges Maß an Arbeit skizziert, sondern dass er eigentlich sagt, wenn diese Dinge, die dein Leben so bereichern und die ja auch geschenkt sind von Gott, wenn diese Dinge einen so großen Raum einnehmen, dass du keine Zeit mehr hast, um mit deinen Brüdern und Schwestern, mit deinen Freunden, mit deinem Herrn Zeit zu verbringen, dann geht es hier nicht um, sag ich mal, die Dinge des täglichen Lebens, sondern spricht er hier Egoismus und Habgier an. Wenn wir die Abendmahlstexte uns anschauen, 1. Korinther 11, die wir ja gerne zitieren, dann stehen die in einem ganz konkreten Zusammenhang. Ich lese mal ein paar Verse, 1. Korinther 11, 20 bis 22. Was ihr in euren Gottesdienst feiert, sagt er ja den Korinthern, ne? Also nicht, dass jetzt jemand das falsch versteht. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, das ist gar nicht das Mahl des Herrn. Denn anstatt miteinander zu teilen, isst und trinkt jeder, was er selbst mitgebracht hat. Also kein Potluck. Und so bleibt der eine hungrig und durstig und der andere betrinkt sich. Könnt ihr nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch, und das ist das Entscheidende, Gottes Gemeinde so wenig, dass er diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? In diesem Punkt kann ich das gewiss nicht tun. Und dann kommen diese berühmten Einsetzungsworte, die wir nachher auch hören werden, und all diese Dinge. Paulus sagt, eure Gemeinschaft ist gestört und deswegen kann ich mit euch kein Abendmahl feiern. Der eine isst und der andere guckt hungrig zu. Das heißt ja, wenn wir es umgekehrt betrachten, ich möchte es gerne positiv sehen, weil ich habe eigentlich nicht das Bedürfnis, hier irgendwie eine Brandrede zu halten, das ist gar nicht das Anliegen, aber was feiern wir hier heute eigentlich? Was ist denn hier im Zentrum? Worum geht es? Sicherlich Jesus. Aber Jesus ist nicht nur eine virtuelle Idee, die so über allem schwebt, sondern er hat eine Gemeinschaft gestiftet, ein Miteinander. Und wenn ich dieses Miteinander wertschätze, dann bin ich heute hier. Und wenn mir das Miteinander nicht wertvoll ist, wenn der andere mir nicht wertvoll ist, sagt Paulus, dann kann ich kein Abendmahl feiern. Wie soll das gehen? Wie kannst du sagen, sagt der Apostel Jakobus, wie kannst du sagen, ich liebe Gott, wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht liebst? Gott siehst du nicht, den Bruder siehst du. Schau dich um. Das ist letzten Endes das, worum es geht. Miteinander hier Abendmahl, Gemeinschaft zu feiern. Und diese Gemeinschaft ist eben nicht ein zufälliges Zusammentreffen, das auch schön sein kann, sondern ist von Gott gestiftet. Der berühmte Theologe und ein besonderes geistliches Vorbild im Glauben, Dietrich Bonhoeffer, der Mann, der für seine Überzeugung bereit war, im Dritten Reich ins KZ zu gehen, war eben auch ein bedeutender Theologe und er hat interessante Sachen geschrieben. Und er sagt, erstens, christliche Bruderschaft oder Gemeinschaft, können wir auch sagen, ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Und zweitens, diese christliche Bruderschaft ist eine pneumatische, also geistliche und nicht eine psychische Wirklichkeit. Das schauen wir uns gleich mal an, was es damit auf sich hat. Diese Gemeinschaft ist eine göttliche Wirklichkeit. Der Predigttext, den wir angeschaut haben in Lukas 14, der ist ja auch nicht nur einfach so dorthin gestellt, sondern steht in einem konkreten Zusammenhang. Und zwar redet Jesus mit jemandem über das Thema Gäste und so weiter. Und er sagt, wenn du einlädst zu einem Fest, dann lade nicht deinesgleichen ein, um wieder eingeladen zu werden, sondern lade die ein, die dir nichts zurückgeben können. Die Gemeinschaft, von der Jesus hier spricht, zu der Gott einlädt, ist eine Gemeinschaft, die aus Liebe besteht, die über dieses normale Maß hinausgeht, über diese Sympathie. Wenn wir heute hier zusammen sind, dann sind wir nicht da, weil wir zufälligerweise alle die besten Freunde sind. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich wären wir heute gar nicht in dieser Gemeinschaft zusammen, wenn wir nicht alle von Gott gerufen gewesen wären und uns hier treffen, weil Christus im Zentrum steht. Wir hätten uns gar nicht kennengelernt. Wir leben, viele von uns leben in so unterschiedlichen Lebenswelten. Gut, es gibt einige Familien, aber wäre der Geist Gottes nicht da, dann wären wir heute nicht da. Dass wir heute Abend feiern, ist an sich schon eine Gabe Gottes. Das meint Bonhoeffer, wenn er sagt, Gemeinschaft ist eben nicht menschlicher Natur, psychischer Natur, sondern vom Geist Gottes gewirkt. Wir haben diese Abendmahlsgemeinschaft nur durch und mit Christus. Und diese Gemeinschaft hängt nicht davon ab, ob ich sie in irgendeiner Form herstelle oder bewirke. Es gab mal jemanden, der zu dem Evangelisten Spurgeon kam und sagte, ich kann mich keiner Gemeinde anschließen. Es geht nicht. Jedes Mal, wenn ich eine Gemeinde treffe und sie ansehe, stelle ich fest, sie ist doch unvollkommen. Aber sie kommen doch gut in der Welt herum. Können Sie mir sagen, wo die vollkommene Kirche ist? Da will ich hin. Nein, Spurgeon sagte nicht, gehen Sie mal in die Adventgemeinde, sondern er sagte, das ist wahr, eine vollkommene Kirche gibt es nicht. Und wenn Sie warten wollen, bis Sie eine vollkommene gefunden haben, dann können Sie warten, bis der Herr wiederkommt. Im Übrigen, lieber Freund, sollten Sie mal eine vollkommene Kirche finden, sollten Sie der nicht beitreten, denn in dem Moment wäre sie ja schon nicht mehr vollkommen. Und ich glaube, wenn er selber dazu getreten hätte, er hätte genau das Gleiche von sich gesagt. Die Gemeinschaft, zu der uns Christus eingeladen hat und gerufen hat, ist nicht gekennzeichnet durch Vollkommenheit. Die Gäste, die der Gastgeber in dem Gleichnis von Jesus eingeladen hat, das waren bedeutende Persönlichkeiten, die hatten Besitz, das waren wichtige Leute. Und die hatten kein Interesse an der Gemeinschaft. Und die Leute, die dann gekommen sind, das war eigentlich ja aus der Sicht der damaligen Welt der Bodensatz der Gesellschaft. Und selbst die Leute aus dem eigenen Volk reichten noch nicht, der Name noch alle, die darüber hinaus sind, irgendwo in der Welt. Nicht die Vollkommenheit kennzeichnet die Tischgemeinschaft Gottes, sondern die Gnade, dass er dich und mich eingeladen hat. Menschen können nämlich nicht eine solche Gemeinschaft herstellen. Menschen enttäuschen. Und das erleben wir auch in unserer Gemeinde. Natürlich werden wir immer wieder auch von dem einen oder anderen enttäuscht, verletzt. Wir trampeln ungewollt oder manchmal sogar sehenden Auges ein wenig auf der Seele des anderen herum. Das passiert. Das ist nicht schön. Das soll auch nicht so sein. Aber es stört und zerstört. Es darf eigentlich diese Gemeinschaft nicht zerstören. Und kann es auch nicht, weil wir nicht hier zusammen sind, weil wir alle die dicksten Freunde sind, sondern weil der Herr uns hierher gerufen hat, weil wir eingeladene Bettler Gottes sind. Die gottgegebene Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft muss eben nicht von uns gesucht oder irgendwie hergestellt werden. Gott bietet sie ja an. Ich soll mich darauf einlassen. Auf die Leute, die er hierher gerufen hat. Ich habe sie nicht ausgesucht. Aber ich feiere es trotzdem gerne, das Abendmahl mit euch hier. In diesem Gleichnis, das Jesus sagt, sind wir eben beides. Sowohl die einladenden Diener, als auch die Bettler und Krüppel, die eingeladen sind. Jesus spricht ja eigentlich zunächst einmal das jüdische Volk an, die ja mit dem Verständnis da saßen, wir sind das Volk Gottes, uns kann gar nichts und die anderen sind es nicht wert, dass wir mit ihnen auch nur auf der gleichen Straßenseite gehen. Und Jesus öffnet mit diesem Gleichnis die Tür eigentlich zur Mission, zur Heidenmission, eigentlich damit wir dabei sein dürfen. Dass eben sowohl Samaritaner als auch Griechen und eben die Leute, die von diesen Samaritanern und Griechen angesprochen worden sind, auch die wilden Germanen aus dem Norden, eingeladen sind an den Tisch des Gottes. Keiner von uns hat es verdient, heute dieses Abendmahl zu nehmen. Keiner. Und doch sind wir alle eingeladen. Eingeladen, am Tisch des Herrn zu sitzen, aus Gnade. Das ist letzten Endes die zentrale Botschaft des Gleichnisses und gleichzeitig die zentrale Botschaft des Abendmahls. Bonhoeffer sagt dazu: Es ist Gottes Gnade, dass sich eine Gemeinde in dieser Welt sichtbar um Gottes Wort und das Abendmahl versammeln darf. Es ist eine Gnade Gottes. Es ist nicht das, was wir Tolles aufgebaut haben, sondern was er uns schenkt. Und Gemeinschaft soll und muss auch erlebbar werden. Von den Mammutbäumen vorhin in der Kindergeschichte haben wir gelernt, sie stehen füreinander ein, sie halten sich gegenseitig fest. Nur in so einem Mammutbaumwald können sie 100 Meter hoch werden. Und ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, 10 Meter Durchmesser oder was? Irgendwie so etwas, ja. Als Familien, wenn wir als Familien Gemeinschaft erleben wollen, dann feiern wir Feste. Geburtstag oder Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Und wir laden unsere Freunde ein, unsere Familie ein, um erlebbar zu machen, dass wir zusammengehören. Und da wird gegessen. Und genau das Gleiche machen wir als Gemeinde. Wir feiern Gemeinschaft auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben zum Beispiel unser Gemeindewochenende erlebt, um Gemeinschaft zu erleben. Und das war großartig. Jeder, der dabei war, hat das erlebt. Wir haben übrigens beschlossen, das haben wir noch gar nicht groß verraten, aber das kann ich ja mal raushauen, dass wir am 14. Dezember einen Gemeinschaftsabend mit euch machen wollen, wo wir einfach uns hier treffen und Spiele spielen und zusammen sein wollen, um Gemeinschaft zu erleben. Und wir erleben Gemeinschaft heute im Abendmahl. Und deswegen ist das gewissermaßen so die Frage, was steht für dich heute im Zentrum, wenn wir jetzt hier Abendmahl feiern? Ist es dieses Sakrament, der besonders feine feierliche Gottesdienst mit toller Musikumrahmung? Ist wichtig, ist schön. Aber Jesus lädt dich ein, mit deinem Bruder und deiner Schwester Gemeinschaft zu erleben. Und nur, wenn ich das annehme, sagt Paulus, können wir Abendmahl feiern. Bin ich dafür wirklich dankbar? Habe ich ein Bewusstsein dafür, dass das, was wir heute machen, nur zu einem Fest wird mit dir? Im Abendmahl drückt sich am deutlichsten aus, was christliche Gemeinschaft ist. Dies unterscheidet sich nämlich wesentlich und von ihrer Grundlage her von normaler zwischenmenschlicher Gemeinschaft. Denn sie baut nicht auf Sympathie auf, sondern ist durch Christus gegeben. Er ist das Haupt des Leibes seiner Gemeinde. Und an seinem Tisch sitzen wir heute.